Wir wollen, heute haben wir viele kleine Stücke, das macht es leichter. Dafür hoffe ich, dass wir ziemlich viel durchlaufen. Wir sind jetzt auf Daf Mem Zayin Amud Alef unten und haben gestern eben fast die erste Zeile der Mishnah bis zu Ende kommentiert. Also wir kehren ein ganz wenig zurück. Ja. Was wir gelernt haben, war, inmitten von Mem Zayin Amud Alef steht da nur Rabbanan, Enonin, Amen, Chatufa, Amen, Chatufa, Amen, Yotuma, man tut nicht ein Amen, Chatufa sprechen, Chatufa gehabt, zu schnell gesagt, was ist ein Amen, Chatufa, es kommt darauf an, wo man schaut, die einen sagen, wenn das Aleph von Amen nicht anständig gesprochen wurde, die andere, dass die Vokabeln nicht anständig gesprochen wurden, Amen, Chatufa, ja, kommt darauf an, was Chatufa ist. Ist Amen Ktufa das Pendant so oder so. Also Amen Ktufa ist entweder, wenn am Ende das Nun abgeschnitten ist oder dass die Konsonanten nicht anständig gesprochen werden, also eine ganze Silbe fehlt. Und Amen Yetoma, wir haben wir auch zwei Meinungen gesehen. Eine Meinung haben wir gut dokumentiert, eine Meinung haben wir nicht direkt, sondern indirekt von Rabbi Gaon dokumentiert. Also die gut dokumentierte Meinung ist von Rashi Tosfot Rosh, Chamude Danin heißt das, dass es da darum geht, dass jemand Amen antwortet, ohne eine Ahnung zu haben, welcher Bracha gerade gesprochen wurde. Das soll man nicht tun. Und da haben wir auch die Frage gestellt und auf Basis von welchem Chamude dort beantwortet. Das ist, wenn jemand weiß, welcher Bracha gesprochen wird, sie aber nicht hört, ob man damit seine Pflicht erfüllen kann oder nicht. Und die Antwort war nein. Wir unterscheiden zwischen Amen-Antworten, das tun wir, wenn wir wissen, dass eine Bracha gesprochen wird, auch wenn sie nicht hören. Und hingegen, um Yotze zu sein, schon mehr Kone, da muss man richtig hören, was gesprochen wird. Und das war, was wir gestern getan haben, dort sind sie stehen geblieben. Und deshalb kommen jetzt die Aussagen, man soll das alles nicht tun. Das haben wir noch nicht kommentiert. Wenn man eine Bracha spricht, sonst wie ist es, ich habe schon mehrmals mehr Menschen gehört, die Bradonai sagen. Bradonai, für Baruch Hatashem. Das ist ein Portmanteau für drei Wörter zusammen. Das ist halachisch so unbedeutend, dass ich überhaupt keine Gewissensprobleme habe, das mehrmals zu sagen. Das ist kein Wort. Das ist, und auch wenn man es ein bisschen deutlich sagt, aber so eine Bracha zu sprechen, wie es aussieht, dass man sie richtig nicht mag, ist auch nicht angemessen. Und das heißt, Lois Rokbachamipiv sagt Rashi, dass es nicht aussehen soll wie eine Last, die man nicht bereit ist zu tragen. So. Eine Sekunde, ich nehme mir eins von dem und eins von dem. So, noch besser wäre, hätte ich das früher bekommen, aber war das nicht mehr. Nur doch etwa der Welt immer drin, wenn ihm so ist.
Amen. So.
Damit ist das alles in Ordnung. Gut. Loisot Bachamipiv haben wir gerade kommentiert. Ben Azai sagt, Kol Aoner Amen Yetoma. Jeder, der ein Amen Yetoma spricht, Gott behüte, Yubanav Yetomim könnten davon seine Kinder frühzeitig zuweisen. Also hoffentlich werden alle Kinder irgendwann Waisenkinder, aber am liebsten am spätestens möglich. Ja? Also sie sollen doch die Eltern, wenn sie 90 sind, und die Eltern entsprechend noch älter, sollen sie vielleicht noch ihre Eltern haben. Aber hier heißt es dann, werden sie früher Yetomim. Also wenn man nicht Das ist eine sehr strenge Aussage, aber wenn man nicht die Ehre Gottes würdigt, dann hat es Rückschläge. Das ist für Armenio Toma. Chatufa, was ist, wenn jemand eben das beim Amen Chatufa spricht, die Tratefu Yamav, dann werden seine Tagen weggeschnappt. Ktufa, abgeschnitten, Yitkatfu Yamav, geschieht das mit seinen Tagen. Frau Marich Bamen, wer das Amen deutlicher sagt, Marichin lo Yamav Shnotav, dann kriegt er ein längeres Leben. Rabu Shmuel, Abu Yatve bis Udata, die saßen zusammen an einer Mahlzeit, Atta Rafshimi Barachia, dann kam Rafshimi Sohn von Chia, Abba kam Sarhev, Vachil, und wir waren dort zusammen und haben gegessen und sie haben schnell gegessen.
Er hat schnell gegessen.
Warum hat er schnell gegessen? Weil er wollte, sagt Rashi, rechtzeitig mit den anderen Menschen können. Amale Rav, sagt Rav zu ihm, Mai Datach liegt der Rufe Badan. Ja? Willst du sollen wir zusammen so eine Einheit bilden beim Essen? Ja, das heißt natürlich, und die Frage ist, soll er Teil des Simons sein oder nicht? Ja? Was ist das Problem?
Wir haben schon gegessen.
Genau. Die einen haben schon fertig gegessen, aber noch nicht gebencht, und der andere kommt und isst doch. Amale Shmuel sagt Shmuel zu ihm, Ilu maituli ardili veguzlaya l'abba milu achlinen. Was heißt das?
Wenn wir jetzt Trüffel oder junge Tauben bekommen, ja, würden, dann wären wir schon bereit, noch was zu essen. Also kann man sagen, wir haben eigentlich noch nicht fertig gegessen.
Ja. Fertig ist nur, wenn man richtig fertig ist. Aber wenn man zwar alles schon gegessen hat, dass man essen wird, aber man weiß es noch nicht, man ist noch bereit, mehr zu essen, dann ist man noch nicht fertig. Wunderschön. Talmide der Rav, Abu Yatwe bis Udata. Die Schüler von Rav saßen zusammen bei einer Mahlzeit, alle Rav Acha. Dann kam Rav Acha hinauf. Ja? Und was haben die dann gesagt? Sie saßen zusammen und es kommt jetzt jemand rein, aber die haben schon gegessen. Ja? Wer kommt rein? Rav Acha. Amri haben sie gesagt, Ate Gavre Rabbe dem Mevarechlan. Ein großer Mensch ist jetzt reingekommen, er kann vorbenchen. Amalu hat er gesagt, Misavritu de Gadol Mavarech. Ihr glaubt, dass der Gadol ist der, der benchen muss. Ikar Shebis Uda Mavarech. Es ist der Ikar Shebis Uda. Was heißt das? Der Gadol von denen, die teilgenommen haben. Aber wenn die nicht teilgenommen haben, dann ist es nicht der. Nicht besonders, also es ist kein Konkurrenz in der Sache, ja? Kann nicht mitmachen. Wilcheta, was ist die Alacha? Gadol, Mavarech, aber Gavdata, Lebesov, solange er sich am Ende angeschlossen hat, also nicht die Rav Acha. Es ist nicht so, dass man am Anfang dabei sein musste, ja, um den Kibbut zu bekommen, sondern auch wenn man später hinzugestoßen ist, solange man gemeinsam gegessen hat, wenigstens auf dem Niveau von Rav, Shmuel und und Rav Shimi Bar Chia, der am Ende zugestoßen ist, als die zwar voll gegessen hatten, aber sie hätten noch was gegessen, dann ist Gadol Mavarech. Okay, gut. Wer möchte das nächste Stück? Damit ist die erste Zeile der Mishnah voll kommentiert. Wir kommen zur zweiten Zeile der Mishnah. Achal.
אכל דמי
ודמי ודמי, ומעצר ראשון שניטלה תרומתה, ומעצר שני והקדש שנפדו, ודמי ודמי.
אם
את יודעת, כן, אני מעט, אם את יודעת, כמה נמצאים אותי. יאללה, תפרגי,
כיוון דאיבאי מפקד להור לביסי, אז הם חשבים לתרגש את המוגלכת,
Ja.
Dass er sein ganzes Vermögen widmet.
Er macht es herrenlos. Er sagt, jeder kann, ich nehme Abstand von meinem ganzen Vermögen und dann ist er arm. Wenn er ein armer Mensch dürfen, dann darf er nach Adama essen.
Und dann der Kasege, dann steht es in die Buch. die Tnan, denn wir haben gelernt in der Margarita, Ma'akilin eta anilin gemai, ve eta aksandayai gemai. Den Armen und denen, die man einkassiert.
Ja. Er muss nicht einmal sein ganzes Vermögen herrenlos machen. Es reicht, dass er jenes Teil des Vermögens herrenlos macht, den er unmittelbar zur Verfügung hat. Wenn jemand gerade jetzt kein Geld hat und nicht die Möglichkeit hat, etwas einzukaufen, dann darf er Zbeka nehmen. Zum Beispiel, jemand hat ein riesiges Immobilienprojekt, aber ihm sind die Liquiditäten ausgelaufen. Ja? Da muss er nicht jetzt sein ganzes Projekt günstig verkaufen, damit er 100 Euro hat. Dann kann sich die 100 Euro von der Zdaka nehmen und nachher, er wird schon Zdaka geben, wenn er ein großes Projekt hat, dann wird er schon zahlen. Nur, jemand, der solche Liquiditätsprobleme hat, ist in der Bredouille. Aber wenn man reist, kann es vorkommen. Wenn man reist, und das ist Vet Ha'achsanai, jemand reist gerade auf der Reise, er hat jetzt keinen Bankomat, ja, dann darf er in der Suppenküche mitessen.
Wir haben irgendwie die Anmerkung gefunden, dass Achsanai meint, die Soldaten, die einquartiert wurden.
Das steht in Rashi.
Genau. Und da stand, das erklärt auch zwei verschiedene Möglichkeiten, wo das Wort herkommt. Und eines meint von Supply of Food for the Army. Opsonia.
Okay, das ist das, was Rashi sagt.
Aber man könnte es auch so lesen, einfach einer, der auf Reisen ist.
Was Rashi meint, ist folgendes. Dass, was geschieht, wenn Soldaten einquartiert werden? Wer muss die ernähren? Das ist die Idee.
Die örtliche Bevölkerung. Die
genau. Übrigens, ganz interessant, in Belgien, also das letzte Mal, dass ich das Gesetz nachüberprüft habe, war vor 20 Jahren, aber in Belgien war wenigstens vor 20 Jahren noch das Gesetz so vermutlich noch immer, dass es dem Heer zusteht, bis zu 30 Tagen Soldaten bei den Menschen zu Hause einzuquartieren. Und das ist die Basis des Errufs in Antwerpen.
Oh.
Weil das Heer das Erlaubnis hat, alle Privateigentümer zu nützen. Weil das ist immer ein Problem in einem Erruf. Wenn in Amerika zum Beispiel, wo es solche Gesetze nicht gibt, dann ist die Frage, wie hat man die Möglichkeit, mit jemandem Geschäften zu machen, der in alle Privateigentümer hineindrängen darf. Und dann gibt es gibt große Fragen auch in Israel, ob das Gesetz gut angepasst ist oder nicht. Manche versuchen dann mit der Feuerwehr die Verhandlungen, man muss ja für den Erruf zwei Dinge tun. Man braucht eine Einzäunung rundum und Erlaubnis zu haben, ein residuelles Recht, ein recht kleines Recht. Symbolisch bin ich Mitmieter der ganzen Stadt. Wer kann das tun? Die Feuerwehr hat das Recht, überall reinzudrängen, sollte es einen Notfall beim Nachbarn geben. Ja?
Ja.
Dann kann man sogar reinkommen. Und deshalb gibt es Leute, die wollen sagen, okay, dann mietet man von der Feuerwehr, das ist noch besser als die Polizei, die eigentlich ein Haftbefehl oder ein Durchsuchungsbefehl brauchen. Die Feuerwehr braucht kein explizites Erlaubnis eines Gerichtshofes.
Ja.
Gut.
Also da steckt aber auch dahinter, wenn man die Soldaten annimmt, dass es ja ein Versorgungsproblem wird und man daher auf die Beine zurückgreifen darf, was man normalerweise nicht würde.
Und was ist die Sache? Die Sache ist, wenn es eine Pflicht ist, übrigens, Tosfot sagt genau das gleiche wie Rashi, gibt zwei verschiedene Interpretationen, aber weder noch ist ein Gast. Es geht im Grunde genommen um Folgendes. Wenn die Bevölkerung das Heer ernähren muss, dann heißt das, dass reiche Menschen eine Steuer zahlen müssen. Und reiche Menschen sollen kein Dmai essen. Aber in diesem Fall, weil das eine außergewöhnliche Last ist, dann darf man denen Dmai geben. Und das Wort bemerkt sogar, ja, ob jetzt diese Soldaten nicht Juden oder Juden sind. Da gibt es zwei Antworten. Erste Antwort sind Juden, zweite Antwort sind nicht Juden. Wir müssen uns das nur schildern, was das heißt, dass in der Gemara berichtet wird von der Möglichkeit, dass ein Achsanya, das Shalmelech, dass der König diese Pflicht auflegt, dass man Juden beherbergen soll, die von hier sind. Ja? Das heißt, das persische Heer, müssen wir uns jetzt vorstellen, hat eine jüdische Division und die wollen Koscher essen, also natürliche Soldaten und die wollen Koscher essen. Und die sind dann bei den anderen Juden zu Gast während dieses Monates.
Das
haben ja auch im Zweiten Weltkrieg in der britischen Armee einen Haufen jüdischer Leute mitgekämpft gegen die Nazis.
Ja, ja, ganz sicher. Ganz sicher, aber die sind da nicht einquartiert worden bei der lokalen Bevölkerung.
Das nicht, aber. Es gibt, aber ich meine, der Gedanke, es gibt dass ein Heer, wo wir auf den ersten Blick nicht dran denken, unsere eigenen Leute.
Es gibt einen Offizier, dessen Helm sehr berühmt war. Weil er seinen Helm immer genützt hat, um zu kochen, weil der Helm war sein koscher Topf. Es gibt ein Buch über, ich habe vergessen, wie er heißt, es wird schon zurückkommen. Okay. Also es gibt unglaublich viel, aber ich meine in Talmud Babli jetzt, nicht im britischen Heer.
Ja.
Okay. Das ist eher so wie im zaristischen Russland. Totalitäres Regime, wo Menschen dann im Heer ziehen, nicht was sie wollen, was sie müssen, oder manchmal so. Und da gibt es ja auch Kontingente von Juden und die wollen dann von Kosche essen. Ja, okay. Weiter, das ist das Achsania. Nehmen wir jetzt die Erklärung von Rashi und Tosfot, nicht meine. Okay. Vama Ravuna. Was ich gesagt habe, basiert einfach auf dem halachischen Psak, dass ein Mensch Zidaka nehmen darf, wenn er keine Liquiditäten hat, und entsprechend ist das, was in der Gemara steht, die Ibai Mafkerung Lenichsai ist eigentlich dann der halachische Hintergrund dahinter, ja, dass es tatsächlich möglich ist, in eine Situation zu kommen, um Erlaubnis zu haben, um jene Dinge zu essen, die eigentlich für die Armen gemeint sind. Man kann sich arm machen. Nicht zu empfehlen, aber okay. Bitte!
Der Asere Shon steht in der Tromador. Da ist jetzt auch, also der Asere Shon, von dem die Truma genommen wurde, ist, das ist auch die Frage, ja, das ist doch logisch, bestimmt das. La Zricha'ela Shehaktimo bi Shibolib, ve Hefresh Mimeno Tromat Marazer, ve lo Hefresh Mimeno Tromat Gedula.
Also, was
ich sage gleich dazu, ich habe diesen Abschnitt nicht ganz verstanden.
Kein Problem.
Also wir brauchen das, weil es gibt einen Sonderfall, wo es nicht so logisch ist. Nämlich, wenn der Levi früher kommt, dass der Kohen seine Sachen nehmen und er kommt noch bei den Schibolim, bei den Ehren, also es sind noch nicht die Quantel und Haufen, sondern es ist noch die Getreideerde. Der Hefresh Mimenu Tromatma Aser und er nimmt davon Tromatma Aser, weil auch Hefresh Mimenu Tromagedola und er nimmt davon nicht Tromagedola. Ich habe verstanden, weil er das nicht nehmen muss. Wie Rabbi Abahu sagt, der Amar Rabbi Abahu, Amar Resh Lakish, Rabbi Abahu sagt den Namen von Resh Lakish, Ma'aser Rishon, Shehikdimo Bishibulim, Ma'aser Rishon, wo er vorher gekommen ist, mit der Liebe vor dem Kuchen, bei den Getreideern, Patur mit Troma Gedola, ist ausgenommen von Troma Gedola, Shene Emar, und jetzt hat er dafür einen Versuch, Ve'hare Motam Mimenu Tromat Hashem, Ma'aser Min Ha'Ma'aser, Ma'aser Min Ha'Ma'aser Amartilach, es steht hier Ma'aser Min Ha'Ma'aser zu übernehmen, Ve'lo Troma Gedola, aber nicht Troma Gedola, Ve'Tromat Ma'aser Min Ha'Ma'aser, davon steht nicht, darum muss er das nicht nehmen.
Okay. Also nicht diese beiden Fragen.
Diese beiden.
Was, worum geht es? Es gibt eine Frage. Es steht in der Tora, das ist genau zu übersetzen, ist nicht leicht. Ich darf es nicht übersetzen, weil ich denke an Drashat Chazal. Ich müsste jetzt nachdenken, was das Wort eigentlich wörtlich heißt. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Was eigentlich gemeint ist, so verstehen wir das halachisch, ist, dass wenn wir die verschiedenen Abgaben aussondern, dann haben wir die Reihenfolge einzuhalten. Wir sollen es nicht umkehren. Jetzt nehmen wir an, dass es dennoch umgekehrt wurde. Was geschieht dann? Nehmen wir jetzt an, wir gehen in der totalen umgekehrten Reihenfolge. Zuerst nimmt jemand jetzt Maser Shini. Was ist das Problem? Nicht nur, dass er mehr Maße, es lohnt sich nicht, weil er dann mehr Maße schon aus, sondern wird uns nicht. Okay. Das Problem ist, er hat Maße schon genommen, nicht von etwas, von dem nur Maße schon fehlt, Zum Maser Sheni von Tevel, von vollwertigem Tevel, also wo nichts genommen wurde, und das heißt im Maser Sheni, wir müssen uns, das Tevel heißt auch durcheinander gemischt, wir müssen uns das so vorstellen, wir haben die verschiedenen Abgaben, die miteinander vermischt sind, und erst wenn wir sie aussondern, kriegen wir etwas Reines, das dem Verzehr geeignet ist. Und jetzt ist es so, dass ca. 2%, etwas weniger als 2% ist Trumat Gdolah. Und 10% ist Maser Rishon, davon 1% Trumat Maser. Das heißt, wenn ich jetzt 10 Kilo Maser Sheni von Tevel nehme, von vollwertigem Tevel, dann habe ich dort 9 Kilo Maser Sheni und 1 Kilo vermischtes, das mir nicht zusteht, von dem ein Teil sogar Truma ist. Und als Israel darf ich es nicht essen. Was machen wir? Dann ist das ein Problem. Wenn ich später die anderen Abgaben aussondere, mache ich damit das hier koscher oder nicht? Das ist eigentlich eine Frage. Wenn ich jetzt nicht alles umkehre, sondern ich nehme einfach Maser Rishon zuerst, von Maser Rishon muss ich ein Zehntel aussondern und das dem Kohen geben. Muss ich auch noch dem Kohen Trumat Gdolah geben, das nicht für diese Maser Rishon ausgesondert. Ich hatte 102 Kilo. Ich habe jetzt 10 Kilo 200 Gramm ausgesondert als Maser Rishon. Eigentlich gibt es dort 200 Gramm. Das gehört dem Trumat Gdolah. Der Trumat Gdolah. Die habe ich jetzt als Maser Rishon ausgesondert. Gebe ich also dem Kohen 1 Kilo mit 20 Gramm. Und, sorry, ich habe jetzt 1 Kilo bekommen. Ja, 120, ja, 1 Kilo mit 20 Gramm.
200.
Nein, 200 Gramm ist ein Fünftel, 20%. 1 Kilo mit 20 Gramm. Und damit ist die Sache fertig. Ich habe mir also ein Zehntel von Maser Rishon gegeben. Oder muss ich hinzufügen, ja, noch 200 Gramm, die er eigentlich als Trumat Gdolah hätte bekommen müssen, vor dass ich Maser Rishon bekomme. Kommt Rabbi Abbahu und sagt, bei Trumat Gdolah, es reicht, ja, man muss nicht auch noch Trumat Gdolah aussondern. Es reicht, ja, dass die Trumat Maser ausgesondert wird. Ja. Und das ist eine Drascha, das ist speziell für den Levi, weil der Levi ohnehin Trumat Maser aussondert und damit erfüllt er seine Pflicht. Okay. Das heißt, diese Quelle bestätigt die Meinung, die später von Rabbi Abbahu deutlicher gelehrt wird.
Ich habe den Zusammenhang nicht ganz so. Rabbi Abbahu sagt, wenn wir das so in der verkehrten Reihenfolge machen, der Levi ist zurückgekommen, dann passt das, er muss nicht Trumat Gdolah nehmen. Aber was hat das jetzt mit der Bemerkung in der Mishnah zu tun? Man ist ja beschlossen, dass La Trumato.
Wenn man Trumat, obwohl man nicht Trumat Gdolah genommen hat.
Seine Trumat wurde genommen, aber nicht dieser Teil nicht.
Und genau.
Jetzt hat es. Gut, danke.
Ja.
Jetzt kommt Rav Papa mit dabei.
Ja. Bitte. Amare Rav Papa dabei. Warum sagst du, ich gdimo bashubalim, wenn es noch auf dem Feld steht? Warum nicht ich gdimo bakri? Das ist im Silo, wo wir schon einen Haufen Weizen haben. Und der Levi ist gekommen vor, dass der Kohen seinen Trumat Gdolah bekommen
hat. Das genau gelten, meint er.
Ja.
Amarle, Alessa Amarka, dafür hat er einen eigenen Versuch, nämlich im Kolma Asotechen Tarino. Und jetzt sagt er, Omar Haita, das heißt die See, Haidgan, Haidgan. Der eine, ich habe verstanden, der eine Versuch von vorher bezieht sich darauf, oder der eine Versuch, bezieht sich darauf, dass es schon die Quanten fertig sind. Und der andere Versuch bezieht sich darauf, dass es noch nicht gedroschen ist.
Ja, was soll das heißen?
Mir ist nicht klar, wie ich das aus diesen beiden Stückchen rauskriege.
Ah! Sehr gut. Erstens will ich erklären, was ist, dann werden wir versuchen zu verstehen, wie man dazu kommt.
Also was ich ja meine, das zeigt den Unterschied, dass das, was er vorhin gesagt hat, nur gilt, wenn, das, was Rabbi Abach gesagt hat, nur gilt, wenn der Levi sich die Sachen nimmt, wenn sie noch auf den Ehren sind. Und das hat nichts zu tun mit, wenn es schon geforscht ist.
Es gibt einen Moment, wenn man schon drescht, wenn man schon einen Haufen macht eigentlich, ja, mit Kri, an diesem Moment entstehen eigentlich die Pflichten von Trumot u'Masot. Wenn ich sie schon erfüllt habe, habe ich sie schon erfüllt. Aber wenn nicht, entsteht jetzt eine richtige Pflicht. Um ein bisschen genau zu sein, die Pflicht entsteht, wenn ich das für den menschlichen Konsum gemacht habe. Wenn ich das Essen so einlager, weil ich Absicht habe, das für Tierfutter zu verwenden, dann gibt es keine Pflicht von Trumot u'Masot. Es gibt dazu sogar eine nette Geschichte mit dem Esel von Rabbi Pinchas ben Yair, der sich weigerte, Essen zu verzehren, das, von dem man Trumot u'Masot nehmen musste. Und irgendwann stellt dann die Frage, aber für Tiere haben wir keine Pflicht von Trumot u'Masot. Und die Antwort ist, es waren Gersten, ja. Und zuerst dachte man, man nützt sie für den Schund, also für den menschlichen Konsum. Dann entschieden, es gibt mehr als genug Gersten, die sind für die Tiere. Aber die Pflicht ist schon gekommen bei Krishna Sekri. Gut. Es heißt, wir haben einen Widerspruch. An einer Seite heißt es, Velalvim to the Belmo. Das ist in Bamidbar Yutchet Chavav. Und dann haben wir Bamidbar Yutchet Chavtetz. Also drei, vier Psukim. Zwei Psukim dazwischen. Ja? Eine Distanz. Und aber nebeneinander. Dann heißt es an einer Seite, Velalvim to the Belmo. Rede mit den Levin. ואמרת עליהם, זולת להם זן, גדיקו מאת בני ישראל את המעשר אשר נתת לכם מאיתם, וניאו פונדן בני ישראל דן צנטל נימץ, תסיש אורך פונדן וגיבן הבא מנחלתכם עצ אוירי ארבע, ורם אותם ממנו תרומת השם מעשר מן המעשר, דן זולת להם צנטל ומצנטל עצ היבה צוגות אוסונדן. ודן היסטס דרי ועזו ויתר, מכל מתנותיכם, von all eure Geschenke, tarimu et kol terumat Hashem, das bezieht sich auf den gleichen, ja, sollt ihr die ganze Hebe Gottes aussondern, mikol chelbo, von allem Fett, von allem Besten, et migdushol menu, das von ihm geheiligt ist. Das heißt, an einer Seite heißt es, so sollt ihr tun, genau, ein Zehntel vom Zehntel, mehr nicht, und an der anderen Seite heißt es, die ganze Hebe, also was ist das jetzt, das oder das, und dann müssen wir irgendwie das harmonisieren. Und das tun wir, indem wir diese Differenz vorschlagen. Ja? Ja? Okay.
Also das löst einfach diesen vermeintlichen Widerspruch, dass wir sagen, das eine bezieht sich auf Vorhaben, das andere bezieht sich
auf Vorhaben. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Okay.
Danke.
Weiter. Maaser sheni vegdesh shenivdu. Da sagt die Gemara etwas, das Ruth schon vor einer Woche gesagt hat.
Richtig. Ich war sehr beruhigt, dass die Gemara das sagt.
Ja, bitte.
Cheetah. Das ist doch eh logisch.
Ja.
Habe mal Kinan. Was haben wir da bei uns? Was beschäftigen wir hier? Kigol, Chinatan, Kinan, 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 Kinan. Es kann sein, dass er gegeben hat, dass er eigentlich gefragt, aber ausgelöst hat, ihn eigentlich gefragt, aber das fünfte nicht gelöst hat. Okay. Der Akama Schmalan, der ein Chumash mit Akeh. Und das lernt uns jetzt, dass das Chumash, das Weg des Chumash eigentlich, es nicht untauglich macht.
Ja. Ja, genau. Das heißt, wir haben schon erklärt, wenn wir nämlich da gelernt haben, dass es möglich ist, Maaser Sheni und Revai, also den Ertrag des vierten Jahres nach drei Jahren Ola, um diesen Ertrag auszulösen. Wenn man es auslöst, dann entsteht, dann haben wir Geld, dass die Heiligkeit einen gleichen Status bekommt. Und wenn man dann zu den Feiertagen Jerusalem besucht, dann kann man Essen kaufen und dieses, mit diesem Geld und dieses Essen wird dann heilig und gegessen unter den gleichen Umständen. Und so essen wir doch Maaser Sheni, beziehungsweise habe ich auch erwähnt, dass das so viel wird, dass man sicher viele Menschen einladen muss. Und das heißt, dass die Armen mit Essen, also Maaser Sheni ist auch zum Teil für die Armen, nur indirekt. Das ist noch schöner indirekt, weil dann merken sie nicht einmal, ich brauche die Armen, damit ich das essen kann. Und man darf es nicht lange halten. jede 3 Jahre gibt es Widui Masrot, wo man verkündet, dass man die Masrot aufgegessen hat. Ordentlich nach der Halacha. Jetzt, was wollte ich noch hinzufügen? Dabei muss man einen Aufpreis, man muss extra zahlen. 25% extra. Wenn man 25% extra zahlt, dann vom Endresultat heißt das ein Fünftel extra. Ja? Und sollte man das aber nicht getan haben, dann ist die Masse trotzdem, also Chemie ist trotzdem, der Zehntel ist trotzdem ausgelöst. Und das ist, was die Gemara hier sagt. Nun, weiter.
Der
kann mit Menschen?
Der was mit Menschen. Jetzt ist wieder die Frage, Pschita, das sollte eh logisch sein, schließlich hat er Gesalz gegessen. Warum das Thema Shamash Lokabar, Herr Bashmana? Du könntest sagen, der Shamash hat nicht vorgehabt, eine Mahlzeit zu machen. Und das lehrt uns also, dass er trotzdem Menschen muss, weil er Gesalz gegessen hat.
Mhm. Warum heißt das nicht eine Kviu, dass er sie sich mit hingesetzt hat? Weil der Shamash ist ein Ober, er geht hin und her.
Wir haben ja als Kellner angestellt, der hat nicht vorgehabt, Mittag zu essen, hat
vorgehabt. Ja, nur ein Biss genommen, genau. Weiter, Hakuti, auch der Kutir, oder wie sie den Namen nennen soll, darüber haben wir viel gesagt. Ja, was?
Ich wollte meine Kolleginnen zum Lesen.
Bitte. Na bitte, Mesamnin Alab, also was haben wir da jetzt zu sagen? Meldet euch.
Also, wir haben gesagt, der Kuti hat zum Simon gezählt und jetzt wird die Frage, wie das sein kann. Amai, la je ele am Haaretz, wäre er denn nicht, also ich habe verstanden, das meint, der Kuti wäre doch sozusagen weniger als ein am Haaretz, oder am Haaretz ist
ja genau.
Betania, ähnlich am Nil am Haaretz. Und wir haben gelernt, man macht keinen Simon mit dem am Haaretz. Also sollte man den Kuti erst recht nicht Simon machen, ist der Einwand. Abai Amar bekommt die Chaver. Abai sagt, der Kuti gibt es ein Chaver, also einer, der gebildet ist.
Nicht nur gebildet, er hält sich auch.
Er hält sich an Gebote, ja. Rabba Amar, a filo tema bekuti a.
Amaretz.
Amaretz. Rabba Amar.
Das heißt, die Annahme ist, dass die Kutim besser wie Amaretz sind sie nicht, sind sie auch Amaretz. Also, sagen wir mal, nein, vielleicht haben wir jetzt einen, der eben nicht ein Amaretz ist, sondern. Was ist ein Amaretz übrigens in diesem Kontext?
Leute, die sich nicht auskennen,
nicht nur, nein, ich glaube nicht auskennen ist noch nicht, es ist nicht nur, dass sie sich nicht auskennen, sondern sie wollen sich nicht auskennen. Rabbi Akiva spricht über sich selbst. Rabbi Akiva spricht über sich selbst, wie er war, vor, dass er die Rachel kennengelernt hat. Und vor, dass er Baal Tshuva geworden ist.
Ja. Aber das eine schließt es einfach nicht aus. Also das kann ich auch am BHA.
Stimmt.
Die einfach, weil die nächste Schüler zu weit weg waren, die ganz gecheckt haben.
Ja, ja, es kann aus verschiedenen Gründen geschehen, dass jemand in diese Situation landet.
Aber jedenfalls hatte man die Sorge, dass die diese Aufgaben nicht richtig machen. Und man deshalb besser mit ihnen nicht gemeinsam isst, weil das dann nicht 100% die Koscher ist bei ihnen. Und darum zählt man sie nicht zusammen.
Ja.
Und jetzt sagt Rava, a filo tema bekuti aparetz, sogar wenn du sagst, der Kuti wäre ein aparetz, bechacha beaparetz, behabanan, sibliki aleich. Hier ist es aber ein aparetz nach der Definition von der Behabanan.
Ganz wichtig zu verstehen, dass uns hier das Anliegen, wer ein aparetz oder chavere ist, bezieht sich auf das Motto Masrot oder Kashrut des Essens, das haben Sie auch erwähnt. Ich will es nur deutlich gesagt haben. Mhm. Ja.
Also, wir reden von einem Am Haaretz im Sinne der Rabbanan, die das nicht so definieren wie Rabba. Der Rabbi Meir Askinan, sondern es geht um das, was Rabbi Meir gesagt hat. Detanje, wir haben gelernt.
Nach der Definition von Rabbanan, die mit Rabbi Meir nicht einverstanden sind. Das
ja,
ist die Art.
Die Rabbanan, die nicht einverstanden
Was ist ein Am Haaretz?
Detanje, Elihu Am Haaretz, wir haben gelernt, was ist ein Am Haaretz. Kol she'enu ochel cholav,
Das ist ein, das heißt, wir sind alle am Rad von hier. Das ist jetzt so eine, ein hoher Standard. Es ist überhaupt eine gute Frage, was es heißt, was er genau meint, aber es gibt genug Material, wo dieses Zitat kommt zwar aus Gittin, aber in Sedor Kodashin gibt es eine ganze Menge über das, was es heißt, Menschen, die Chulin al-Taharat al-Kodesh essen. Und es gab tatsächlich Menschen, insbesondere in den Jahrzehnten nach der Zerstörung des Beit HaMikdash, die pflegten, soweit möglich, manchmal ist es unmöglich, aber wenn es möglich ist, immer auch das ganz normale tägliche Essen zu essen, als ob es so heilig wäre wie Opferfleisch. Ja? Sie essen Chulin al-Taharat al-Kodesh. Es gibt dort zwei verschiedene Erklärungen, die einander nicht ausschließen, weil es genau verschiedene Stufen geben. Ob damit gemeint ist, damit man dieses Cholin-Essen zusammen mit Opferfleisch essen kann, weil wenn man eine Mahlzeit mit Opferfleisch macht, dann darf man diese Mahlzeit nicht mit Tameh essen organisieren. Und ich glaube, man will ja etwas anderes dabei haben. Oder ob damit gemeint ist, dass es tatsächlich eine Art mit zwei, drei Bananen gibt, die nicht alle Menschen einhalten, dass man versuchen soll, weitgehend auf dem Alltag diese Stufe der Heiligkeit zu erreichen. Das ist eine riesige Stufe der Heiligkeit. Eine riesige Stufe der Heiligkeit, wenn man darüber nachdenkt. Ich will jetzt nicht in Einzelheiten eingehen, weil es so viele verschiedene Quellen gibt, wie ein Mensch Tameh werden kann. Das heißt, dass wenn der Mensch Tameh ist, dass er nichts Essen vorbereiten kann, außer für die Mahlzeit, die er unmittelbar dann braucht, und so schnell wie möglich muss er aufhören, Tameh zu sein. Das heißt, wenn eine Frau eine Nida ist, dass sie nicht für die Familie kochen kann. Ja? Wenn ein Mann einen Ausguss hat, ein Balkeri, kann er das Essen für die, muss er erst in die Mikwe gehen, bevor dass er Essen vorbereiten kann. Das ist eine unglaubliche Stufe der Heiligkeit. Und das, was Rabbi Meir sagt, jemand, der nicht sein Chulin, Chulav heißt sein Chulin-Essen, sein ungeheiligt Essen, Betahara ist. Vachamim
Omrim?
Das ist die normale Definition.
Nicht seine Früchte richtig verzehrt.
Ja. Vahane
Kutai. Die Kutim machen aber
Maaser,
so wie es sich gehört.
Ja. Und wie kommt das? Also der Kutim ist plötzlich so fromm, dass sie Maaser ordentlich nehmen, sagt die Gemara, ja.
Sie sind sehr genau bei dem, was direkt aus der
Torah
erkennbar ist.
Ja. Sie achten darauf. Das heißt, die Kutim haben Nachteile und Vorteile. Erstens haben wir einen Nachteil über die eigene Identität, was genau die eigene Identität ist. Zweitens haben sie eine Gruppendynamik, die ein bisschen problematisch ist. Aber allerdings nehmen sie die Tora sehr ernst, was man nicht von allen Menschen sagen kann. Und deshalb haben sie einen Vorteil über die Amirales.
Der Meister sagt, dass jede Mitzwa, die die Kutim ernsthaft machen, das sind sie genauer als Israel.
Ja. Gut, dann wollen wir das Thema vertiefen. Tamu Rabbanan, wir haben gelernt, Ezo Amaretz, wer ist ein Amaretz, Kolche, Eno, Kore, Kriat, Schma. Ja, jetzt sind wir andere Definition. Jemand, der nicht das Schma rechtzeitig spricht, Arvid v'Shacharit, am Abend und am Morgen, wie Rabbi Eliezer, so Rabbi Eliezer. Rabbi Yeshua sagt, Kolche, Eno, Maniach, Tfilin. Das ist jetzt ein Riesenthema, der keine Tfilin legt. Wir wissen, weil Archäologen das für uns gefunden haben, dass es Tfilin schon zur Zeit von Beit Sheni gab. Das ist keine Kleinigkeit, weil lange galt, dass Tfilin eine sogenannte rabbinische Erfindung sind. Warum galt, dass Tfilin eine rabbinische Erfindung sind, wer weiß? Ich schaue die Historiker an. Es gibt ein Buch, das heißt Smag, Sefer Mitzvot. Der Autor von Sefer Mitzvot Gedol, in dem er die Mitzvot der Torah auflistet und auslegt, so eine Art Sefer Mitzvot, heißt ja Sefer Mitzvot, wie der Rambam auch in Sefer Mitzvot hat, der erklärt, dass er dieses Buch geschrieben hat, weil er gesehen hat, dass es gewisse Mitzvot gibt, die missachtet werden, zu wenig Menschen erfüllen sie. Und insbesondere erwähnt er Tefillin. Im Mittelalter scheint es, dass es eine nicht geringe Zahl Juden gab, die keine Tefillin hatten. Man muss sagen, wo und wann im Mittelalter, bitte nicht generalisieren. Im Mittelalter, wie ich das in der Schule gelernt habe, fängt mit entweder mit, mit der Aufteilung des Römischen Reichs in zwei oder mit Ende des Weströmischen Reichs an und endet für Juden wenigstens noch später als 1492, für alle anderen 1492, weil man Juden nicht die gleiche Möglichkeit geboten hat, hat es für Juden noch ein bisschen länger gedauert. Die Frage ist auch, was Mittelalter bedeutet, weil es die unterschiedlichen, bei uns Juden waren es keine dunklen Zeiten, umgekehrt. Wir hatten manche der größten Denker, ausgerechnet im Mittelalter, aber es ist so eine lange Zeit und so eine, über so ein großes Territorium, dass man aufpassen muss, ich sage nicht, dass alle Juden keine Tefillin angezogen haben, aber das ist genau wie manche Historiker das lesen wollten, bis man entdeckt hat, dass es Tefillin in Qumran gibt. Okay. Nicht nur das, ganz interessant, die Tefillin, die man gefunden hat, zum Teil, nicht alle Tefillin sind in einem Zustand, in welchem sie geöffnet und gelesen werden können. Aber wir haben Tefillin, wo wir die Parashiot lesen können. Und im Mittelalter gibt es Meinungsverschiedenheiten, in welcher Reihenfolge die Parashiot zu legen sind, weil es gibt ja in Tefillin Shel Rosh vier verschiedene Abschnitte, auch in Tefillin Shel Yad auf einem Pergament. Und die Frage ist auch für Tefillin Shel Yad, in welcher Reihenfolge sie auf dem Pergament geschrieben werden und Tefillin Shel Rosh, in welcher Reihenfolge sie hineingesteckt werden. Und sehr bekannt sind die Meinungen von Rashi und Rabbeinu Tam. Ja, weil viele Hasidim oder fast alle Hasidim ziehen zwei Paare Tefillin an, die sogenannte Rashi und Rabbeinu Tam Tefillin. Rashi Tefillin. Ja, also es gibt Sfaradim, die tragen beide Tefillin gleichzeitig. Es gibt auch einige Ashkenazim. Die Hasidim ziehen die Rashi Tefillin ab und ziehen die Rabbeinu Tam Tefillin am Ende des Gebets. Also am Ende, in der Wiederholung des Manasse normalerweise wechseln sie. Und die Chassidim können sie auch nicht gleichzeitig tragen, weil chassidische Tefillin groß sind, die sind leichter zu schreiben und bleiben in der Kosche. Damit man zwei Paare Tefillin gleichzeitig anziehen kann, muss man kleine Tefillin haben, die sind wesentlich teurer, sie verlangen einen Sofer, der viel mehr Können hat, ja, um so fein zu schreiben. Und sie sind auch so ein bisschen riskanter. Ich habe jetzt keine Statistik, wie häufiger die einen als die anderen unkosch werden, aber es ist wie dünner die Schrift, die ich kannte. Es ist auch bei Mesuzot so, größere Mesuzot sind leichter koscher zu halten, bleiben länger koscher. Okay, und wir haben in Archäologen haben beide Arten Tefillin gefunden, sogar auch andere Arten Tefillin, es gibt vier Arten Tefillin im Umlauf. Ja? Theoretisch kann man noch mehr haben. Wenn man vier Paar Shirt hat, dann kann alle Arten Reihenfolgen haben. Dann kann man, das ist eine leichte Rechnung, wie viele Möglichkeiten es gibt. Aber es gibt vier Arten. Die zwei anderen Arten werden von stark kabbalistisch orientierten Menschen, also nicht die einfachen Kabbalisten, werden zu Mincha getragen. Haben sie noch zwei. Aber das sind die wenigsten, die das tun. Und archäologisch haben wir alle Arten gefunden. Es scheint, also insbesondere Rashi und Rabbeinu Tam, dass eine langfristige Auseinandersetzung war, wie man für den ordnen soll. Und Rashi und Rabbeinu Tam vertraten je eine Absicht, eine Ansicht. Und die Halacha hat sich so auskristallisiert, dass die Meinung von Rashi als führend betrachtet wird, die Meinung von Rabbeinu Tam von vielen Menschen als auch wichtig und die andere Meinung nur von den wenigsten beachtet. Gut! Warum erwähne ich das Ganze? Weil es eben Mitzvot gibt, die nicht breit praktiziert werden. Und Tefillin gehören dazu, in bestimmten Zeiten, in bestimmten Orten. Und hier sagt die Gemara eigentlich, dass es tatsächlich Menschen gab, die haben keine Tefillin angezogen. Das sind die Amearetz. Ja, nach einer Definition. Die Definition von Rabbi Yeshua. Wenn er sei sagt, wer ist ein Amaretz, kolche en mesuzal pitcho. Wenn nicht eine Susan seine Tür an. Wenn er sagt, kolche en zitzit bevigdo. Ja, stimmt. Rabbi Nachman sagt, kolche en mesuzal pitcho. Er trägt keine Zitzit. Damit meine ich nicht, dass er meint, dass er, also eine Sekunde,
Ich habe mich gefragt, weil man könnte ja sagen, dass die Zeit insofern freiwillig ist, dass er könnte theoretisch kein vierjähriges Gewand haben.
Genau, genau. Rashi sagt diesbezüglich nichts. Die Halacha, wenn man im Tuch schaut, dann wird es auch so ausgelegt, eigentlich, dass man nicht ein viereckiges Kleid tragen. Aber es ist eine besonders bedeutende Sache. Aber jetzt um zu sagen, dass jemand ein viereckiges Kleid nicht anhat und deshalb, wenn jetzt das als Amaret gilt, nicht viel übertrieben. Der Tur befürwortet. Man kann so mit zwar dauernd erfüllen und sollte. Rabbi Nathan sagt man schon, nach dem Standard von Rabbi Nathan gibt es in Israel, trotzdem, dass viele, viele Juden sich als säkulär betrachten, fast keiner mehr Eretz. Muss man sagen, ist
Interessant, da hat es gemerkt.
Rabbi Nathan, über 90% haben dann zusammen. Rabbi Nathan bei Yosef Omer, Rabbi Nathan bei Yosef sagt, kol she'en lo banim, ja, kol she'esh lo banim, sorry, she'esh lo banim rab söhne, ve'enno megadlam et alenu Torah, er lehrt denen aber keine Torah. Ja, okay. Achirim omrim, das ist jetzt spannend, wer ist Achirim? Andere. Das ist das, also andere sagen, ja. Achirim omrim ist ein Spitzname für Rabbi Meir, weil Rabbi Meir für eine Weile als persona non grata betrachtet wurde von der Familie von Nassi und deshalb von Rabbi Yehuda Nassi, wenn er die Mishnah verfasst hat, und das hier so in einer Breite, anfänglich hat Rabbi Nassi auch das so gelehrt und dann hat sein Sohn ihn aufgefordert und sagte, wer ist das? Mehem Anuchaim, von ihrer Torah ist so groß, dass wir sie dauernd zitieren und wir wissen nicht, wer sie sind, vielleicht Rotem. Ja, die Namen erwähnen wir nicht, und Rabbi Yehuda Nassi erklärt seinem Sohn, was die Geschichte war, wieso Rabbi Meir Persona non grata im Hause des Nassi wurde, er hat einen Putschversuch zu machen. Und dann sagt er, die Zeit ist vorbei und schau mal, wir sind noch immer im Nassi, unsere Familie ist die Nassi-Familie geblieben. Und Rabbi Yehuda Nassi hat dann eingewilligt und darum gibt es in der Mishnah doch den Namen von Rabbi Meir sehr häufig, sehr häufig. Aber hier haben wir eine Breite und die Breite hat noch Acherim Omrim, Afilu Kara, auch wenn er Torah gelernt hat, Vishana und das vertieft hat, ja. Velo Shimush Tamid Chachamim, hat aber keinen Shimush. Das heißt, er oder sie lernt alleine auf Eigenregie, aber ohne Verbindung mit der eigentlichen Welt, Tamid Chachamim, Areze Amaretz. Amar Rabuna, sagt Rabuna, Alacha Kacherim. Ja? Die Alacha befolgt Rabbi Meir. Ich habe am Anfang erwähnt, und ich habe damit auch darauf hingewiesen, dass Rabbi Akiva erzählte, wie es war, in einem Aretz zu sein. Und er sagte, damals hasste ich die Talmidei Chachamim. Ich wäre bereit, sie zu beißen, wenn ich einen sehe. Und erst später habe ich ihre Welt verstanden und mich dem angeschlossen.
Wir hatten doch den Rabbi Meir umschauen mit einem, was er nachher Aretz ist.
Ja. Ja. Das ist eine hervorragende Frage. Das ist eine hervorragende Frage. Die Wahrheit ist, ich habe mich damit auch auseinandergesetzt, aber die Antwort direkt so habe ich nicht. Nur kann ich Folgendes sagen. Es schließt sich nicht aus. Rashi sagt, und zwar nicht hier, es gibt aber viele Gemarot haben sogenannte Musaf Rashi. Rashi, das man anderswo zitiert wird, und damit können wir gleich noch unsere Kenntnisse stark erweitern. In Sota gibt es ein Rashi, der sagt, auf dieser Stelle ist es am Aretz. Dass wir jetzt nicht. Es gibt zwei verschiedene Fragen. Es gibt die Frage, wer ist denn am Aretz überhaupt? Also, was ist jetzt nicht? Ja, wie tief sinken diese Menschen? Aber die Frage ist doch eigentlich eine andere. Wer ist so eine Person, dessen Maßwort möglicherweise, also wo ich verdächtigen muss, dass er nicht Maßwort war, sondern Es ist eine Frage der Glaubwürdigkeit. Das heißt, dass es nicht zwingend eine Machloke zwischen all diesen gibt. Mhm. Es ist ganz sicher möglich, dass zwei Antworten korrekt sind. Ich würde sagen, dass es zwischen Rabbi Meir und Rachamim so eine Machloke gibt, weil der Standard von Rabbi Meir, Kol She'eino Ochel Kulav Tahara, ein sehr, sehr hoher Standard ist. Ja? Alle anderen, Ezo Amaraz Kol She'eino Kore Kriyat Shma und Shachrit, alle anderen Fälle können durchaus Fälle sein, wo wir sagen, solche Menschen haben nach der Gewohnheit nicht zwingend ihre Maßwort auszusagen.
Ja, nicht
ich glaube, es gibt schon eine Machloke zwischen Rabbi Meir und Rabbanan in der ersten Quelle. Mhm. Es
und das
gibt aber nicht es gibt aber nicht zwingend eine Machloke zwischen Rabbi Meir und Rabbi Meir. Der gelernt hat, aber lo shimesh talmid chachamim, und der nicht gelernt und Tahara ist, könnte die gleiche Person sein. Könnte. Aber andererseits ist doch immer der gelernt hat, aber lo shimesh talmid chachamim. Ach, jemand, der shimesh talmid chachamim, weiß ich nicht, ob er zwingend Chulin mit Tahara ist. Aber vielleicht war die Vorstellung von Rabbi Meir, dass die zwingend das tun. Das war seine Erwartung. Also ich lasse das offen. Gut. Amar Rabuna. Alacha kacherim. Er sagt, die Alacha befolgt die letzte Meinung von Acherim. Und wiederum, das kann der gleiche Standard sein, als der nicht Chulin Betara ist. Oder es kann der gleiche Standard sein, von Rabbanan, nur um zu sagen, nur jemand, also alle Menschen, die nicht Meshamesh damit Chachamim sind, verdächtigen wir, dass sie eben nicht ihre Maßwort ordentlich nehmen. Ja? Das ist durchaus möglich. Das ist eine riesige Chumra. Aber dafür gibt es auch die ganze Gedanke von Kabbalat Chaverut. Kennen Sie dieses Fenster? Ja? Es gibt die Gemara gibt einen Vorgang, wie ein Am Haaretz kommen kann und sagen, ich möchte Chaver sein. Und folgt er diesen Vorgang und hält er sich an die Regel, dann zählt er zu den Chaverim. Es ist nicht so, dass es eine lebenslange Strafe ist, um das so zu nennen. Es ist nicht so, dass es nie die Möglichkeit gibt, bei jemandem, der nicht aus der Yeshiva kommt, zu Hause zu essen. Aber es verlangt von Menschen, bei denen es vielleicht eine natürliche Neigung gibt, wie die anderen Mitglieder ihrer sozialen Gruppe, zu locker mit Raschut zu sein, dass man sich entscheidet, ich will zu denen gehören, deren Kaschrut akzeptabel ist. Und auch deshalb, wo die Tumot und Maschot aussondern. Ich bemerke übrigens auch, dass das Ganze voraussetzt, dass die Menschen vielleicht nicht Tumot und Maschot, also nicht Maschot aussondern, aber dennoch koscher essen. Ja?
Ja.
Wenn man sogar verdächtigt, dass sie unkoscheres Fleisch zu Hause essen, dann muss man nicht mehr anfangen mit Maßwort, weil ein Teil von den Maßwort mit Rabbanan sind nicht da. Ein Teil ist von der Torah, ein Teil ist Rabbanan. Das Ganze setzt voraus, dass auch die Amir Aretz Grundkaschrut haben, was leider nicht immer der Fall ist. Okay. Rami Bar Chama. Schauen wir, was steht hier.
Rami Bar Chama, Lo Admin, Alei, Dera, Menashia,
ja.
Var, Tachlifa.
Ja, was heißt das? Rami Bar Chama hat nicht Stimmung gemacht, wenn er zusammen mit Rabbi Nasha Bar Tachlifa und einen anderen gegessen hat. Er dachte, hier geht Simon nicht auf, wir können ihn nicht hinzuzählen. Obwohl dieser Rabbi Nasha Bar Tachlifa, der übrigens Rav heißt, also schon jemand bedeutend, der Tani Safra, der Sifre, Veilcheta. Er hat, das war eine Zeit vor, dass der Talmud geschrieben wurde, aber es gab Texte, es gab Safra als halachischer Midrash und Sifre, Ja? Das sind zwei halachische Midrashim. Das heißt, sie legen die Torah so aus, dass man versteht, was die Halacha ist. Und in diesem Sinne ist das jemand, der auch Hilcheta kennt, ja, er hat auch Halachot gekannt. Kinach nafshel Rabbi Bar Chami, wenn Rabbi Bar Chami gestorben ist, Amar Rava, sagt Rava, wieso kann jemand so aufrichtig und so belehrt und so fromm wie Rabbi Bar Chami sterben? Sagt er, Lonach nafshel Rabbi Bar Chami, Ela de lo azmin Arav menashabat achlifa. Der Grund, dass er gestorben ist, hat eine Sünde gehabt. Nur eine Sünde. Diese eine Sünde war, dass er Rav Menashe bar Tachlifa zu gering geschätzt hat. Sagt die Gemara, also Runde. Was haben wir gerade gesagt? Der Lacha befolgt Acherim, so sagte Rabuna. Und was sagen Acherim Vatanya? Acherim Omrim. Was sagen Acherim? Afilu Kara. Ach von der, wie heißt das, Schrift gelernt hat. Tanach. Beshana und Ach Mishnah. Wo los ist Mishnah mit der Chachamim al Zamaretz? Und Rav Menashe bar Tachlifa, ja, hat gelernt, ja. Ja. Und was ist vermutlich geschehen? Was hat er gerade gelernt? Das heißt, das ist genau das, diese Definition. Er hat gelernt, aber nicht Shemesh Tamid HaChamim. Nun, in diesem Fall hatte doch Chami bar Chama recht. Was ist die Antwort der Mara, Shani Rav Menashe bar Tachlifa? Es ist anders bei Rav Menashe bar Tachlifa. Ja, warum? Der Maschmale Hule Rabbanan. Das ist jetzt ein bisschen, also nicht so einfaches, einfache Formulierung. Maschmale sagt Rashi, Meshamesh. Das heißt, er befolgt. Er befolgt die Rabbanan. Rami bar Chama und Lodaka Batre. Rami bar Chama hat nicht genug nachgefragt. Hätte er nachgefragt, hat er herausgefunden, dass Rav Menashe bar Tachlifa ein hervorragender Tamid Chacham ist. Nicht nach Rine, eine andere Möglichkeit, Geshama Shmate Tami Pumed Rabbanan. Was er gelernt hat, hat er vom Mund der größten Rabbinern gehört. Und das hat er gelernt. Ketzuba mit Rabbanan damit. Und eigentlich ist er wie ein junger Rabbiner. Ja? Wenn wir von Rabbanan sprechen, meinen wir nicht alle Rabbiner. Wir müssen jetzt aufpassen. Heute ist jeder, der eine Rabbinerausbildung gemacht hat, ob sie kurz oder lang ist, ob er nur die Ausbildung gemacht hat oder nachher weitergelernt hat, ob er sich an den Regeln hält, die er gelernt hat oder nicht. Alle heißen irgendwie Rabbiner. Wir nennen sogar im Volksmund, ja, also es ist nicht eine lachische Sache, wir sagen noch, wenn wir mit nicht-orthodoxen religiösen Anführern haben innerhalb des jüdischen Volkes, dann nennt man sie auch Rabbiner. Es gibt manche, die das ungern machen, andere, die sagen ja und jeder Mare ist ein Rabbiner mittlerweile, das macht sich nicht aus. Es bedeutet nichts anderes. Ich habe Freunde in Amerika, die da einen Unterschied machen zwischen Rav und Rabbi. Rabbi geben sie für alle, Rav nur für Orthodoxen. Rav Moshe Feinstein hat das Wort Resh Alef Bet Alef Yud erfunden, um Rabbi zu sagen, für alle nicht-orthodoxen Rabbiner, und alle anderen sind Rabbi oder Rav. Ja? Also, ganz wichtig ist, wir nennen viele Menschen Rabbiner. Wenn die Marabe von Rabbanan spricht, meinen sie nicht jeder, der 3 Jahre in der Yeshiva war oder 5 Jahre in Kollel, was weiß ich, sondern es sind die größten Menschen, und so kann es sein, dass die Gemara sagt, Rav Menashe bar Tachlifa hat sein Lernen mit Pume der Rabbanan, vom Mund der Rabbanan gehabt, nicht irgendwas, er war nicht der Ortsrabbiner. Er hat von Menschen wie Ravuna eben, ja, wie Rava, Abaye, von solchen Menschen hat er gelernt. Rami bar Chama wusste das nicht, er hat ihn gering geschätzt. Und Rav Menashe bar Tachlifa war deshalb nicht nur wie ein, sagen wir mal, ein Schullehrer, die wichtig sind. Aber wer jetzt in Grundschule unterrichtet, ist nicht zwingend der größte Experte in einem bestimmten Gebiet. Es kann sich ausgehen. Es kann schon ausgehen, aber muss nicht. Ja? Aber in diesem Fall ist Rav Menashe bar Tachlifa zählt schon zur Gruppe, die man zu Uber Rabbanan nennt. Die Jungen haben diese Menschen, die sind auf dem Weg, dorthin anzukommen. Vielleicht kommen sie nicht an, aber es ist unverbindlich. Und das macht ihn schon ganz wichtig. Und Rami Barachama hat sich diesbezüglich nicht genug informiert, hat ihn zu gering geschätzt. Ich weiß nicht, vielleicht hatte Rami Nasheh Bar Tachlif an jedem Tag ein blaues Hemd an. Das haben sie jetzt nicht mitbekommen. Die Frage ist, inwieweit solche kulturellen Merkmale wie die Farbe des Hemdes eine Andeutung darauf sind, mit wem man zu tun hat. Und es kommt auf den Kreisen drauf an. Ja? Es gibt Kreise, wenn sie jemanden mit blauen Hemd sehen, dann heißt das ein Geschäftsmann. Und andere Kreise, wo eine Art Menschen mit blauen Hemden rumlaufen. Okay. Alle anderen haben gerne lachen können. Also sie können jetzt nächstes Mal, wenn sie auch mit lachen können. Okay. Gut, machen wir weiter. Achaltebe, wer muss denn essen? Jetzt sind wir schon nicht mehr bei der zweiten Zeile der Mishnah. In der Mishnah hieß es so: Schloscher Schachluka hat gesagt, wenn wir drei Menschen zusammen gegessen haben, müssen sie nun machen. Das haben wir schon ausgelernt. Achaltebe, er hat das gegessen, von dem es einen Zweifel gibt, vielleicht wurden nicht ordentlich alle Abgaben ausgesondert. Und Maserisch und Schindler, Tomator. Und Maserisch und von dem die Tomatmasse ausgesondert wurde, aber es gibt vielleicht ein Problem mit Tomatola. Maserisch in der Schindler, Maserisch in der zweite Zehntel und Dingen, die der Kasse des Heiligtums geheiligt wurden, sie wurden ausgelöst, aber man hat nicht einen Aufschlag hinzugefügt. Weisha Maschachal gesagt und der Oberst, der mitgegessen hat. War Kuti und der Kutia. Wir sind in der Rat, da tun wir mit solchen Menschen auch Sinn und machen. Das sind schon die vier ersten Zeilen der Mishnah. Das haben wir alles auskommentiert. Und jetzt kommen wir zu Achal Tevel. Die zwei letzten Wörter der vierten Zeile der Mishnah. Und das wird jetzt in der Gemara kommentiert. Wir sind in Wilne, Schatz und Gagmensein an dem Bett. Zweite der mittleren Zeilen. Achal Tevel und Maser Rishon Shelo Nidla Trumato. Bitte.
Achaltebel und Maser Rechule. Jetzt kommt wieder die Frage, in der Gesundheit auf die Klasse. Tevel Pschita, das ist doch logisch, dass es nicht koscher ist. Lats Licha Bekebel Tabul mit der Rabbanan. Leider brauchen es, wenn es ein Tevel ist, das nur auf rabbinischer Ebene als Tevel gilt.
Ja, wie kann das sein?
Und mit der Tora eigentlich erlaubt wäre. Was ist das?
Hecha Dami, ja.
Hecha Dami. Beazit Sheeno Nakuf. Bei einem Blumentopf, der kein Loch hat. Also ich habe verstanden, das wäre dann mit der Tora nicht so, wäre keine Abgaben zu
geben. Was wäre ein Beispiel, wie es ganz normal ist, sowas zu erleben? Beazit Sheeno Nakuf.
Wenn man auf der Terrasse ein Feigenbäumchen hat, das auf einer Steinplatte steht. Ja.
Genau. Hydrokultur. Jetzt, ich müsste eigentlich nachlesen, weil es gibt verschiedene Arten Hydrokultur. Und ich weiß nicht, ob sie alle gleich sind, diesbezüglich oder nicht. Ich habe einfach eine Frage. Es gibt eine Art Hydro-Aquakultur. Also das ist das Gleiche, ja. Eine Art Hydrokultur, wo man eigentlich riesige Aquarien baut und drüben kommen Platten, in welche Pflanzen ein bisschen feststehen und die Wurzeln, die gehen in das Wasser hinein und die Fische reichern das Wasser ein und die Fische essen und dann haben sie Ausscheidungen und diese Ausscheidung ist gemästet eigentlich, das sind die Nahrungsstoffe für die Pflanzen und damit kann man gleichzeitig Fische und Gemüse ernten. Und ich weiß nicht, ob es bei Tum'a und Tahara gibt es eine Grenze, wie groß etwas sein soll, dass es nicht mehr Mekabel Tum'a ist. Wenn es nicht Mitaltel Maleveritan ist. Wenn etwas so groß ist, dass man es nicht mehr tragen kann, wenn es gefüllt ist. Zum Beispiel, ich habe zu Hause einen riesigen Frieser. Der ist nicht Mitaltel, er ist nicht Malé. Ich kann ihn nicht tragen. Ich kann ihn schieben, auch dann nur mit Mühe. Und wenn er voll ist, ist es überhaupt eine Katastrophe, ihn zu schieben. Ein Boot ist nicht Mitaltel Malé Berikan. Ja? Es ist zu groß. Irgendwann jetzt, wo die Grenze von Mitaltel Malevarikon genau ist, dafür brauchen wir Shimush in Tum'ah und Tahara, das wir seit einer längeren Zeit nicht haben. Das heißt, ich kann viel Theoretisches sagen, ich werde immer ein bisschen im Bereich der Spekulationen bleiben, bis Mashiach kommt und wir mit rabbinischen Experten reden können, die vor 2000 Jahren lebten. Aber es gibt schon was irgendwann groß genug, dass es nicht nur Mitaltel ist, Malevere kann und deshalb fährt es nicht damit. Und dann kann ich 100-mal dort eine Leiche hineinbringen oder Tieren, die nicht geschächtet, sondern anders getötet wurden. Das Ding bleibt da oben. Meine Frage ist, ob es bezüglich Aziz auch etwas gibt, das so groß ist, dass es nicht mehr als Aziz gilt. Es ist nicht mehr bloß von der Erde. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn etwas so groß ist, dass ich es nicht mehr bewegen kann, dass es eins mit der Erde betrachtet wird. Und dann kann es sein, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, so ein Aquarium, ja, Malé, ja, es wiegt jetzt, wenn es nur ein Meter ist, dann ist es schon ein Ton. Ich kann es nicht bewegen. Und vielleicht in diesem Fall zählt es nicht mehr als Aziz in Onakuf, als Blumentopf, der nicht gelöchert ist. Ja, und es gibt einen Fisch, der nicht gelöchert ist. Und ich weiß es echt nicht, ich habe mich nie damit auseinandergesetzt. Ich werde gestehen sogar, dass die Frage erst heute bei der Vorbereitung der Mara entstand, bei mir. Und ich würde gerne wissen, aber ich dachte, die Frage an sich ist auch interessant. Gut, weiter.
Ja,
Shalom Ibla Tumato. Achtung, wenn in der Gemara so ein etc. steht, wird erwartet, dass wir das so, den Text so gut kennen, dass wir wissen, was nachher steht, weil das nachher ist das Wichtigste. In diesem Fall machst du schon Shalom Ibla Tumato.
Das sollte auch logisch sein, dass das nicht geht. Also wie der Pschita. Latricha Gegor, Sheik Dimo Bekeri. Nein, wir brauchen das, wenn er vorher kommt, das ist wieder der Lehe vor dem Kohel, wenn das Getreide schon auf einem Haufen ist. Machen de Thema, Kede Amang, Lehe Rampampa, Le Abaye. Das ist das, was wir oben hatten mit Rampampa und Abaye. Kama Schmalan, Kede
Schanile. Was heißt das jetzt?
Das sind gute Fragen.
Also oben haben wir gelernt, dass Rabbi Avahu wurde zitiert, der bei Stadt gestiftet hat, dass wenn man Hikdimo Bashibalim, wenn der Levi, wenn die Ehren noch auf dem Feld sind, der Levi schon vorbeigekommen ist, um seinen Zehntel zu bekommen, dann muss er davon zwar Trumat Maaser, aber nicht Trumat Gdolah ausnehmen. Und dann haben wir aber gesagt, aber Bikri, wenn es angekommen, wenn es schon auf dem Haufen geschmissen wurde, es ist schon im Silo, dann gilt das nicht mehr. Also dann sagt er, wir sprechen von einem Fall, wo der Levi sein Maser schon vor dem, dass der Kohen seine Tumakulah bekommen hat. Und ich würde denken können, dass die gleiche Ausnahme, die früher erwähnt wird, auch hier gilt. Und dafür sagen wir nein. Wenn es schon bekriegt ist, dann muss man zuerst Tumat Gdolah aussondern, beziehungsweise muss der Tumat Gdolah von Maser des Leberkopf aussondern und erst nachher nimmt der Tumat Maser und erst nachher der Verlobung ist. Weiter.
Sehr schön, das sollte auch klar sein, Pschita. Lat nicht Sheniflu Velo Niflu Tetlatan. Ja, das braucht man, wenn es ausgelöst wurde, es wurde nicht korrekt nach der Halakha ausgelöst, dann ist es irgendwie nicht gültig.
Wie kann das sein? Das ist ein Beispiel, wo es ausgelöst wurde, aber nicht richtig.
Kigon Shepalu Algabi Asimon.
Ja, was ist denn Asimon?
Das habe ich nicht mehr nachgeschaut.
Sagt Rashi, Kesef Shalonik Babo Zura, eine Münze, die noch nicht geprägt wurde. Es heißt in der Tora, wenn dir der Weg zu weit ist und du kannst nicht Maser Sheni jetzt in Jerusalem essen, dann kannst du es auslösen. Du wirst das Geld in einen Beutel zusammensammeln und es mitnehmen. Wir machen eine Drascha daraus. Eigentlich bin ich eher überzeugt, dass es nicht eine richtige Drascha ist, aber das ist meine eigene persönliche Überzeugung. Das ist nicht, also das ist eine Drascha, eine Auslegung, aber nicht eine Drascha im Sinne, wie es auf dem ersten Blick aussieht. Und ich werde es alles erklären. Aber viele Menschen glauben, das ist eine richtige Drascha. Das heißt, Zar da hakesef beyadcha, und du wirst Zar hake das Geld in deiner Hand. Sagt die Mara, beinan kesef zuri, wir brauchen das Geld, das in Tür geprägt wird. Die türische Stelle. Was als Shekel in Tür galt, war eine Münze, die doppelt so groß war, als was als Shekel in der hellenistischen römischen Provinz von Syrien galt. Sorry, das stimmt jetzt nicht, was ich gesagt habe, aber Tür ist doch so. Also in Jehuda. In Jehuda gab es Münzen im Umlauf. Ein Shekel hat nur die Hälfte der Größe der Münzen, die in Tür im Umlauf waren. Natürlich heißt das, dass man in Tür mit einem Shekel doppelt so viel einkaufen konnte. Ja, also man muss jetzt nicht denken, dass es hier gewaltige Marktunterschiede gab, sondern die Frage, hat man jetzt Scheine von 100 Euro oder von 200 Euro? Und die Menschen interpretieren das häufig so, dass Vezarta Zuri, ja, Vezarta heißt, du sollst die türische Münzen nehmen. Ich habe ein Problem damit, weil die türischen Münzen zur Zeit von Matan Torah noch nicht existieren. Überhaupt, wann Münze zuerst geprägt wurden, ist eine interessante Frage. Numismatiker nehmen normalerweise an, dass es erst später, also in der Zeit, wenn Archäologen die frühesten Münzen von Jehuda gefunden haben, das ist mehr oder weniger die Zeit, wenn die ersten Münzen geschlagen wurden in der ganzen Region. Ja, das ist nicht nur bei uns. Ich kann auch Theorien vorschlagen, wo möglicherweise manche, also irgendwo hat man ja angefangen, die Münzen zu prägen. Wenn wir nicht genau wissen, wo man angefangen hat, die Münzen zu prägen, dann kann man sich alles vorstellen. Es ist irgendwo angefangen. Also ich könnte natürlich vorschlagen, und es wäre an sich, also ohne Beweise, aber es wäre nicht ein irrationeller Vorschlag, dass seit Matan Torah Juden Münzen geprägt haben, aber das hat man dann nur für eben solchen Dingen genutzt, weil es nicht im Umlauf war. Andere Menschen wussten nicht, was es ist, was macht ihr dort. Ja? Und irgendwann ist es populär geworden. Ich habe überhaupt keinen Beweis dafür. Das ist nicht unmöglich. Ja? Ich habe einfach überhaupt keinen Beweis dafür. Die andere Möglichkeit ist, dass Zarta tatsächlich ist ein Verb und es heißt nicht Kesef Zuri. Die Gemara meint nicht damit zu sagen, dass Vezarta heißt, du brauchst Kesef Zuri, sondern Vezarta HaKesef Beyadcha, dass die Gemara das Wort Kesef auslegt. Was heißt Kesef? Kesef heißt solche Werteinheiten, die im Handel genutzt werden. Du willst Maser Sheni auslösen, damit du wieder Maser Sheni einkaufen kannst. Dafür brauchst du also Nahrung zu Maser Sheni umheiligen kannst. Also dafür brauchst du Kesef. Und was ist dann Kesef, ist was im Umlauf ist. Und es braucht dafür, also was ist jetzt die richtige internationale Währung, die hoch angesehen wird, sagt die Gemara, sowas wie türische Schkalim, das sind die Schkalim, die sind repräsentativ. Und übrigens, sie haben mehr oder weniger dieses Gewicht, das als Einheit, wie hat sich das durchgesetzt? Es ist nicht von einem Tag auf den zweiten, dass jemand aufgestanden ist und morgen sagt, okay, wir machen Münzen und die Münzen legen wir auf diese Größe fest. Es gibt einen Text, der im Internet rundläuft, über eine Geschichte mit dem Space Shuttle. Wie groß, wie viel eigentlich Space Shuttle mittragen konnte. Und es scheint, dass die Kapazität vom Space Shuttle, was es dann noch gab, die war abhängig der Größe der drei Reservoirs und die Größe der Reservoirs war abhängig der Größe der Bahntunnels, in welcher sie transportiert werden mussten. Und diese wird abgeleitet der Schienen, Man hat die Tunnels ja für Züge gebaut, das kommt von den Schienen. Und wie kommt es, dass diese Schienengröße da ist? Das kommt noch von den ersten Zügen. Nicht überall, es kommt auf dem Land drauf an. Es gibt verschiedene Standards, aber in Amerika nutzt man noch immer die Schienenbreite, die in England als im frühen 19. Jahrhundert die Züge entwickelt wurden. Und wie kam man dort auf diese Größe? Das war die Größe, die Karrengröße, die üblich war. Warum war diese Karrengröße üblich? Weil in den Wegen häufig, durch den, dass die Karren häufig gefahren sind, haben sich Vertiefungen gebildet. Und so kommt es, wenn man das richtig alles nachforscht, ist, dass das von den römischen Wegen kommt. Und man hat die Wege so gebaut, dass zwei Esel die Karren ziehen konnten. Mehr oder weniger die Kapazität des Space Shuttle ist abhängig von der Größe von zwei römischen Eseln. Ja? Die gleiche Sache kann man sagen mit Kesef Zuri. Es ist nicht so, dass eines Tages jemand aufgestanden ist und sagt, okay, wir machen jetzt Münzen und die Münzen werden jetzt 5 Gramm wiegen. Sondern vermutlich gab es erstens im Umlauf ein gewisser Gewichtsstandard. Abraham hat 400 Shekel Over Lasocher gezahlt. Shekel kommt von Lishkol. Das heißt, vermutlich waren es keine Münzen, sondern es war ein gewisses Gewicht. Und eines Tages kam jemand auf die Idee, diese Gewichteinheit in der Region schon lange angewendet wird, um diese Gewichteinheit in eine Münze festzulegen. Und jetzt, weil wir das jetzt aufnehmen, und wenn heute bei den Anwesenden die Frage noch nicht da ist, vielleicht doch, dann wird sicher die Frage irgendwann geben können von einer der Zuhörer, dann werde ich doch erwähnen, dass es einen Midrash gibt, der von den Münzen von Abraham und Sarah spricht. Und ich habe ein Shiur dazu, das ist auf meiner Webseite. Ich glaube, dass es nicht zwingend so ist, dass der Midrash sagt, dass Abraham und Sarah Münzen geprägt haben, sondern eigentlich ist das, es geht darum, der Midrash spricht von Yatzam Monitin Baolam, dass der Ruf von Abraham und Sarah rausgeht und der Midrash wendet Münzen als Medium an, um zu vermitteln, was es heißt, dass ein Ruf von jemandem rausgeht, weil die Herrscher haben sich Münzen prägen lassen, sie lassen sich so auf eine bestimmte Art abbilden, wie sie gerne gesehen werden wollen, und das heißt, dass, wenn man jetzt fragt, für was waren Abraham und Sarah so bekannt, und der Midrash sagt, Zakenus kena bachur ptula, dass Abraham und Sarah alt waren und sie sind wieder jung geworden und haben ein Kind bekommen. Und das ist, Abraham und Sarah haben enorm viel gemacht. Das war aber so ungewöhnlich, dass das noch die größte, also die aufmerksamste Sache, der aufmerksamste Aspekt ihrer Existenz war. Und das heißt, Gott hat dafür auf wunderbare Art gesorgt, dass der Ruf von Abraham und Sarah sich verbreitet. Gut, machen wir weiter. Noch ein bisschen. Was heißt dann ein Asimon? Man hat jetzt nicht ordentlich ein Shekel genommen, eine geprägte Münze, sondern ein Asimon. Und wenn das stimmt, was ich vorgeschlagen habe, dass anfänglich Gewicht gemeint wurde, dann muss ich jetzt sagen, aber mittlerweile ist es nicht mehr üblich, um mit einem Gewicht an Silberhandel zu treiben. Und deshalb gilt es nicht mehr. Vezata hakese, so lege ich die Gemara aus. Heißt, dass man Wert, also Handelswert, das man nützen kann, um echt zu kaufen und verkaufen, das sollst du mitnehmen in deinem Beutel. Und zur Zeit, seit Münzen erfunden wurden, gilt Asimon nicht mehr. Rachmana Amar, und hier haben wir die Drascha, der liebe Gott hat gesagt, Bezata Kesef Yatra, Kesef Shesh Elav Tzura. Also nochmals, ich habe das ausgelegt, nicht, dass das eine Auslegung von Bezata ist, sondern eine Auslegung von HaKesef. Okay. Und sollte man dann an jenem Moment Hekdesh, oder Maser Sheni, sorry, auslösen auf Silber, dann gilt es nicht mehr. Oder, ich irre mich, ich habe letztens 5 Minuten Blödsinn gesagt, und das ist es tatsächlich eine Drascha von Bezalta, wie viele andere Menschen das auslegen, und alles andere gilt nicht, und deshalb ist Asimon von der Toramido Reiter nie gut genug. Also ich muss schon diese Offenheit zeigen. Gut, was ist mit Hekdesh?
Ja. Das habe ich nicht ganz verstanden.
Wie löst man Gegenstände, die der Kasse des Heiligtums gehören, aus? Durch dem, dass man eben Geld gibt. Und wenn man aber nicht Geld gegeben hat, sondern Land zur Verfügung gestellt hat, dann ist es nicht ordentlich geschehen. Okay.
Gut.
Wollen wir noch ein kleines Stück?
Ein Satz noch. Wenn Shamash Akal Pachot Mikesai, das sollte auch gut sein, dass der Hamash nicht im
Shamash Akal Pachot Mikesai,
der kann nicht dazu zählen, schiebt er Aidei, die Tintana Resha Kesai, Tintana Sefer Pachot Mikesai. Das ist nur symmetrisch, weil wir oben gesagt haben, Kesai, haben wir hier.
Oben sprach mir von oben, der eine Kesai gegessen hat, dann spricht mir von dem Fall, wo er das nicht gegessen hat. Ja. Das gehört einfach zur Symmetrie im Text der Mishnah. Gut. Dann machen wir hier Schluss.
Gut, danke.
Sehr interessant ist, wir haben jetzt alle kurze und mittlere Zeilen dieser Seite verwendet.
Mhm.
Und